Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst am ersten Sonntag nach Weihnachten. Der Spruch für die Tage zwischen dem Weihnachtsfest und dem neuen Jahr steht im Johannesevangelium. Da steht: Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das klingt geheimnisvoll und das, was drumherum steht im Johannesevangelium am Anfang, klingt noch geheimnisvoller. Aber die Menschen, die damals aufgeschrieben haben, was sie mit Gott, mit Jesus erlebt haben, haben sich diesem Geheimnis ausgesetzt, haben das ausgehalten, weil sie gesagt haben, vielleicht lässt sich nicht alles hundertprozentig mit unseren Worten beschreiben, was den Glauben, was die Beziehung zu Gott anmacht, was das Wunder auch dieser Geburt dieses Kindes im Stall von Bethlehem ausmacht. Aber das Hinsehen und das Vertrauen darauf, dass sich etwas sehen lässt mit unserem Herzen, mit unseren Augen, wenn wir Gott zutrauen, dass er uns die Augen öffnet, das haben sie uns mit auf den Weg gegeben und das tun wir auch heute, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. Hoffen, vertrauen und bitten, dass Gott uns ein kleines Stückchen, einen kleinen Glanz, eine Herrlichkeit zeigt, da, wo wir das für uns in unserem Leben brauchen und suchen. Lassen Sie uns in diesem Glauben, in dieser Hoffnung Gottesdienst feiern, dass er jetzt mit seinem guten Geist mitten unter uns ist. Amen. Wir singen miteinander als erstes das Lied Herbei, o ihr Gläubigen. Das finden Sie im Gesangbuch unter der Nummer 45.
Thank you. Gestern. Ehre sei Gott in der Höhe.
Gemeinschaft. Auf dem Weg vom Christfest ins neue Jahr glänzt ein Stück vom Licht des Sterns, der über dem Stall von Bethlehem leuchtet, erfüllt vielleicht von kleinen und schönen Momenten des Weihnachtsfestes und auch in der Ahnung, dass du uns das Herz öffnen musst, dass wir glauben und vertrauen können, dass die Botschaft von Weihnachten unsere Botschaft ist, die unser Leben hell macht, die uns den Weg in die Zukunft öffnet. Sei du jetzt mit deinem guten Geist mitten unter uns. Segne uns, wenn wir miteinander singen und beten, auf dein Wort hören. Amen.
Ich lese die Epistel für den heutigen Sonntag. Sie steht im ersten Johannesbrief. Was von Anfang an gegeben war, war das Wort, das Leben bringt. Wir haben es gehört. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit eigenen Händen berührt. Ja, das Leben selbst ist sichtbar geworden und wir haben es gesehen. Wir bezeugen es. Und verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und für uns sichtbar wurde. Wir haben es gesehen und gehört und verkünden es auch euch. Dadurch sollt auch ihr mit uns Gemeinschaft haben. Die Gemeinschaft mit uns ist aber zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Dies schreiben wir, damit die Freude uns ganz und gar erfüllt. Wir singen nun gemeinsam das Lied im evangelischen Gesangbuch Nummer 36, Vers 1 bis 5. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht im zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte gerecht vor Gott und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Trost, den Gott Israel schickt. Der Heilige Geist leitete ihn. Durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen: Du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist, in den Tempel zu gehen. Gerade brachten auch die Eltern ihr Kind Jesus dorthin. Sie wollten die Vorschriften erfüllen, die im Gesetz für ihr Kind vorgesehen sind. Simeon nahm das Kind auf den Arm. Er lobte Gott und sagte: Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Welt soll sie sehen, ein Licht, das für die Völker leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Der Vater und die Mutter von Jesus staunten über das, was Simeon über das Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter von Jesus: Dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem viele sich widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria, wird es sein, als ob ein Schwert deine Seele durchbohrt. Es war auch eine Prophetin im Tempel. Sie hieß Hanna und war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Hanna war schon sehr alt. Nach ihrer Hochzeit war sie 7 Jahre mit ihrem Mann verheiratet gewesen. Seitdem war sie Witwe und nun 84 Jahre alt. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Jetzt kam sie dazu und lobte Gott. Dann sprach sie über das Kind zu allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten. Wir sprechen nun gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den mächtigen Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen jetzt das Lied Nummer 39, Vers 1 bis 7.
Thank you.
Liebe Gemeinde, eigentlich war er für den Mathematikunterricht gedacht. Ein umtriebiger Lehrer in der Herrnhuter Brüdergemeinde, die bis heute in der Oberlausitz ihr Zuhause hat, war der Meinung, Achtung, Triggerwarnung, war der Meinung, seine Schüler müssten unbedingt wissen, was ein Rhombenkuboktaeder ist. Das Wort vergessen Sie nicht wieder, wenn Sie es erstmal einmal versucht haben zu wiederholen. Was ist ein Rhombenkuboktaeder? Immerhin waren bei ihm die Kinder vieler Missionare im Unterricht, die von Herrnhut aus in die ganze Welt verstreut ausgesandt waren und ihre Kinder für die schulische Ausbildung in Deutschland ließen. Dort wussten sie ihre Kinder in guten Händen und guter Gesellschaft. Vor allem war ihnen aber wichtig, dass sie eine ordentliche Ausbildung bekommen, ordentlichen Mathematikunterricht, damit sie eines Tages ihren Platz in der Welt einnehmen könnten und helfen könnten, die Gemeinschaft der Herrnhuter des Glaubens an Jesus zu verbreiten. Ob dafür wirklich die Kenntnisse über einen Rhombenkuboktaeder entscheidend sind, bleibt dahingestellt. Ich hatte das Wort bis vor einer Woche nicht gehört. Sie kamen halt auf den Lehrplan und entwickelten sich trotzdem zu einem echten Markenzeichen der Herrnhuter Bewegung. Dass es dazu kommen konnte, liegt möglicherweise daran, dass da ein sehr anspruchsvoller Mathematiklehrer in Herrnhut war und der wusste, eine komplexe geometrische Figur, die versteht, erkennt man am besten, wenn man sie mit den eigenen Händen gemalt, vielleicht sogar gebaut hat. Also gehörte bald der gemeinsame Gebau dessen, was wir heute als Herrnhuter Stern kennen, auf den Lehrplan seiner Schüler. Immer zum Advent hin kam dieses Thema dran, im richtigen Jahr. Und die Schüler fingen an, sich zu überlegen, wie viele Quadrate braucht man eigentlich dafür, wie viel gleichseitige Dreiecke. Und nach bauten sie dann im Laufe der Adventszeit ihre Sterne, die mit diesen Strahlen versehen wurden, und schickten sie als Geschenk an die Eltern und die Familien in der Ferne. Und wo immer die gerade im Missionsdienst tätig waren, als Lehrer, Ärzte, Pastoren, Krankenpfleger, Tischler oder Zimmerleute, bekamen sie diese Sterne und hängten sie auf. Als Erinnerung an die Lieben zu Hause, als Zeichen der Gemeinschaft, der sie sich als Herrnhuter verbunden wussten. Und so manche Mutter, mancher Vater war stolz und dankbar, dieses erstaunliche Gebilde eben in der Wohnung, in der Gemeinde hängen zu haben und vielleicht auch angesprochen zu werden auf das, was da war und von dem zu erzählen, warum es diesen Stern gab und mit wem dieser Stern ihn alles verband. Denn so wie die Strahlen dieses Herrnhuter Sterns in alle Himmelsrichtungen leuchten, Strahlen so weit verstreut waren die Herrnhuter tatsächlich über viele Jahre auch. Und es war ein, wenn in der Fremde allein auch von der Decke hängender Stern, doch ein Hinweis auf diese gemeinsame Herkunft, die gemeinsame Geschichte, den gemeinsamen Glauben, den man hatte. Ich weiß, ich habe das jetzt sehr verkürzt und auch ganz ideal beschrieben. Aber den Effekt, den kenne und liebe ich bis heute. Vielleicht kennen Sie das auch. Dass sich da, wo ein Herrnhuter Stern in den Fenstern hängt, hier und dort an der Haustür, gestern bin ich wieder irgendwo gewesen, da hing er in den Bäumen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in manchen Gärten also auch mit einer langen Leitung versehen in den Gärten. Ich Menschen vermute, die dem Glauben an Gott nicht ganz fern sind, die alten Geschichten von der Geburt Jesu, von dem, was damals begonnen hat, so in ihrem Herzen wenigstens haben, dass sie sagen, naja, so ein Stern, der vielleicht ein bisschen so aussehen könnte, wie dieser Stern über dem Stall. Er könnte doch passen. Ich weiß nicht, immer ist das heutzutage so. Dafür sind die Sterne als Schmuck an sich mittlerweile viel zu gut vermarktet. Und trotzdem berührt es mich immer wieder, wenn hier in Peter und Paul am heiligen Abend der Herrnhuter Stern von seinem Platz da an der Orgel hier an den Platz kommt, wo sonst der Adventskranz gehangen hat und dann so mitten in der Kirche hängt, wie er das jetzt gerade tut. Weil er ein Zeichen ist für die Gemeinschaft, die dadurch entsteht, dass wir diesem Stern nachfolgen, dass wir dem folgen, was Weihnachten passiert ist. Und wenn dann während der Krippenspiele die Kinder von dem Stern erzählen, manchmal suchen sie, weil er ja durch die Gegend wandert während der Probenwochen, dann verstehe ich, wie spannend, wie passend das ist, dass dieser Stern auch längere und kürzere Strahlen hat und dass sie auch gar nicht so einheitlich leuchten, wie man sich das vielleicht vorstellen würde in unserem Hightech-Zeitalter. Unsere Gemeinschaft als Christen in nah und fern besteht ja möglicherweise, nein, tatsächlich, aus den kleinen und großen Menschen, die hier und dort ihren Platz haben, aus den großen und den kleinen Strahlen, deren Licht mal strahlend hell ist und mal so halbschattig grau, wie das hier in den Spitzen des Sternes ist. Aber sie werden zusammengehalten von diesem Stern und sind ein Teil dieser Botschaft und dieses Leuchtens in unserer Welt, hinein in unsere Welt. Geben etwas weiter von dem Licht, das in der Mitte scheint. Ein schönes Symbol eigentlich für Gemeinschaft. Und manchmal, wenn ich im Sommer irgendwo vorbeifahre und dann hängt irgendwo hinterm Fenster auch schon ein Herrnhuter Stern, denke ich, stimmt. Weihnachten, diese Gemeinschaft, die zählt auch mitten im Sommer. Zu dieser Herrnhuter Tradition gehört aber zweitens ein ganz wichtiger Punkt. Der ist ja nicht ein Stern. Der war nicht nur irgendwie diese Idee, was für den Mathematikunterricht zu machen, sondern er ist mehr und mehr tatsächlich zu einem Christussymbol geworden, einem Symbol für Jesus. Es gibt ein paar Bibelstellen, an denen das auftaucht. Eben haben wir witzigerweise eine gesungen in Strophe 5. Ich hatte das nicht wirklich im Blick, dass das gleich im Lied auftaucht. Die drei Könige aus dem Stern, aus der Weihnachtsgeschichte, folgen dem Stern nach Bethlehem. Es gibt diese uralte Weissagung im Alten Testament. Über Jakob soll ein Stern aufgehen. Das wird der Messias, der Retter sein. Und Jesus sagt ganz am Ende in der Offenbarung zu sich, bei dem Strophe 5, Frau Wrede, wenn Sie jetzt kurz gucken, Jakobs Stern ist aufgegangen. Ganz am Ende der Offenbarung sagt Jesus über sich, ich bin der helle Morgenstern, den Gott über seiner Welt leuchten lassen will. Was für ein genialer Gedanke, nicht nur von diesem Mathematiklehrer, sondern irgendwann von einem nächsten Sternbauer, dem irgendwann auffiel, dass sich zentral in diesem Stern eine Lichtquelle platzieren lässt. Entweder so ist das bei mir in meinem Herrnhuter Stern, wenn man das Kabel durch den oberen Strahl durchführt oder zur Not auf einen Strahl verzichtet, um dann die Lichtquelle und die Deckenbefestigung gut in dem Stern anzubringen, hier wie bei unserem Stern. Dass alle diese Motive im Herrnhuter Stern auf Jesus bezogen sind, das Licht der Welt, haben die Herrnhuter von Anfang an für sich klar gehabt und haben das auch in den ursprünglichen Farben ihres Sterns veranschaulicht. Jetzt bin ich fast versucht zu fragen, wer von Ihnen hat einen Herrnhuter Stern zu Hause? Sagen Sie mal ganz kurz, wer hat einer? Wer hat einen? Können wir mal ganz kurz die Farben hören? Rot, was haben Sie? Rot? Rot und Weiß? Alles. Rot, Gelb, Blau. Uschi, was habt ihr? Weiß? Fehlt noch was? Rot und Weiß. Okay, Rot und Weiß war klasse. Was habt ihr, Thomas? Habt ihr? Weiß. Rot und Weiß war klassisch. Rot und Weiß, Weiß für die Reinheit Jesu, Rot für das Blut, mit dem er die Schuld der Sünden tilgt. Blau und Gelb, habe ich jetzt gehört, gibt es in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Kunterbunt gibt es als Zeichen der Solidarität mit Kirchengemeinden, in denen Menschen Kirchenasyl finden. Und warum unser so knallgelb ist, keine Ahnung. Schön leuchten tut er auf jeden Fall. Also unser Zuhause, dieses Weiß. Aber so haben sie gemerkt. Sie haben gedacht, wie kriegen wir das hin, dass der Stern etwas erzählt von dem, was wir glauben, nicht nur als Gemeinschaft sind, sondern von diesem Morgenstern, von dem Stern Jesu. Und sie haben das mit den Farben gemacht und mit dem Licht, das sie in die Mitte hinein platziert haben. Die Entstehung ihrer Gemeinschaft war ja eher ein Zufallsprodukt, das wussten sie, die sich dem verdankte, dass der Reichsgraf Nikolaus von Zinzendorf vor gut 300 Jahren so ein paar Glaubensflüchtlinge bei sich aufnahm, von denen keiner so richtig wusste, was machen wir jetzt mit denen. Und Zinzendorf hatte das Gefühl, die Menschen glauben mit ihrem Glauben an Jesus, in ihrer schlichten Art von Jesus zu erzählen, einen Glauben, der zu mir passt, den ich gerne ein Zuhause gebe. Und dieser Glaube an Jesus Christus, das Licht der Welt, ist das gewesen, was die Herrnhuter innerlich immer wieder verbunden hat. 1741, das klingt wahnsinnig schräg und passt trotzdem voll zu ihnen, da mussten sie einen neuen Leiter in der Gemeinschaft wählen. Und es ergab sich einfach niemand, bis irgendjemand sagte, wir losen das jetzt aus. Und das Los fiel auf den Herrn Jesus. Seit 1741 ist der Generalälteste der Herrnhuter der Herr Jesus selbst. Die Wahl kam in den ersten Wahlgängen nicht zustande und dann dachten sie, naja, vielleicht soll es Jesus selbst sein. Das Licht von der Mitte des Herrnhuter Sterns empfängt seine Kraft aus diesem einen Licht der Welt, das Jesus heißt, auf den hin diese Gemeinschaft ausgerichtet ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Jesu, geh voran, dieses Lied, das wir so oft singen, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn, das ist eines der Lieder, die Nikolaus von Zinzendorf gedichtet hat, in denen er seinen Glauben an Jesus für sich zusammengefasst hat, in denen er gesagt hat, was macht uns aus, was verbindet uns? Am Ende doch dieser Wunsch, immer wieder zu fragen, wo führt uns der Glaube an Jesus hin? Wie hält uns dieser Glaube an Jesus Christus? Wie können wir diesen Glauben entdecken, auch wenn es im Leben schwer wird? Darum, wie schön, dass dieses Licht in der Mitte leuchtet und die Gemeinschaft nicht nur eine banale, wir haben einen schönen Stern hängen, Gemeinschaft ist, sondern eine, die davon erzählt, wie der Glaube tragen und verbinden kann. Für Zinzendorf war das entscheidend, für die Herrnhuter blieb das entscheidend. Während um sie herum von dem Dunkel der Sünde, der ewigen Finsternis geredet wurde, ganz viel Druck herrschte, hat Zinzendorf immer wieder geschafft zu sagen, Leute, Glaube an Jesus, das kann etwas Schönes, etwas Gutes sein, was Menschen Mut macht, was sie tröstet. Guckt euch an, wie Jesus gelebt hat. Es ging nicht nur um Druck, um Zwang, um Buße. Es ging um Gemeinschaft mit Menschen, um helles Licht, um freundliche Wärme, die ausgestrahlt hat von ihm, von der ihr euch auch rufen lassen dürft in eurem Leben. Das hat ihn nicht zu einem Menschen gemacht, den sie alle mochten, dafür war er einfach viel zu unkonventionell. Und trotzdem hat dieser Glaube eine große Ausstrahlung gehabt, weil Menschen mit ganz unterschiedlichen Prägungen sich eingeladen wussten und merkten, wenn wir diese eine Verbindung haben, diesen einen Mittelpunkt, dann finden wir bei den Herrnhutern immer auch einen Platz, eine Gemeinschaft der Glaubenden. Das klingt jetzt vielleicht sehr undifferenziert fromm, vielleicht ein bisschen einfältig mit dem Licht, mit dem Stern und mit dem Glauben an Jesus. Fast ein bisschen weltfremd und trotzig. Und wenn Sie das so vielleicht denken, dann erspüren Sie die dritte Bedeutung, die dieser Stern für die Herrnhuter immer hatte und auch noch haben darf. Der ist tatsächlich auch in dieser Art ein Zeichen des Trotzes, vielleicht auch des Widerstandes, der immer auch ein Teil der Herrnhuter-Bewegung gewesen ist. Schon die Entscheidung Zinzendorfs, diese flüchtigen Christen aufzunehmen, stieß auf Widerstand. Wie kann der nur? Aber er konnte, weil er das Gefühl hatte, er hat Platz, er fühlte sich diesen Menschen verbunden und ein Reichsgraf hatte manche Freiheit, die Leute ohne diesen Titel nicht hatten. Davon hat er Gebrauch gemacht. Und Zinzendorf, der irgendwie auf der Suche nach der Berufung für sich und sein Leben war, der gefiel sich in dieser Rolle des etwas verrückten, unkonventionellen Wohltäters. Und je länger, je intensiver sich die Gemeinschaft mit den Flüchtigen entwickelte, desto genüsslicher pflegte er seine Sonderrolle auch und merkte, dieser schräge, dieser unkonventionelle Platz, das war der Platz, an den Gott ihn gestellt hatte, an den er ihn gebraucht hat. Dazu gehörte für Zinzendorf genauso der Umgang mit der sogenannten Philosophie der Aufklärung, die den Glauben an die Fähigkeiten und die Bedeutung der menschlichen Vernunft so herausstellte und den Glauben an Gott immer mehr in Vergessenheit geraten ließ. Wo die Aufklärung einen Gegensatz zwischen menschlicher Vernunft und göttlichem Licht konstruierte, konnte Zinzendorf Vernunft und Christusglauben gut nebeneinander stehen lassen. Das war nichts, was ich biss. Das ließ sich zusammendenken. Glauben an Gott in dieser Welt, die sich veränderte, und die Frage, wie leben wir das? Darum waren in ihrer Missionstätigkeit an vielen Orten der Welt die Menschen, die Herrnhut aussandte, immer Leute, die auch mit beiden Füßen auf der Erde standen. Einerseits bestrebt, ihren Glauben wirklich zu leben und ernst zu nehmen und gleichzeitig zu gucken, was braucht es für Menschen an anderen Orten. Deshalb haben sie gut ausgebildete, in ihrem Fach erfahrene Handwerker in die Missions geschickt, die in ihrem Alltag, in ihrem Leben etwas leisten konnten für die Menschen, zu denen sie hinkamen. Und die dann fragten, was glaubt ihr eigentlich, wo steht ihr, wofür steht ihr, wo kommt ihr her, was führt euch zu uns? Und dann konnten sie vielleicht von ihrem Glauben erzählen. Vernunft und Glaube, das gehörte zusammen. Und das haben die Herrnhuter trotzig durchgezogen, haben es ausgehalten, wenn mancher auf sie gezeigt hat und haben gemerkt, das lässt sich verbinden, wenn wir zusammenhalten, wenn wir diesen Glauben so pflegen. Herrnhuter Losungen sind das zweite Symbol für den Trotz. Ende 1730, 1720 sind sie auf die Idee gekommen, haben gesagt, wie schaffen wir das eigentlich in dieser Welt, die von überall irgendwas von uns will und immer in Bewegung ist, miteinander verbunden zu bleiben. Dann sind sie in den ersten Jahren von Haus zu Haus gegangen, abends wurde ein Bibelwort ausgegeben, manchmal ein Gesangbuchvers. Dann haben gesagt, das müsst ihr euch jetzt merken, das ist unsere Losung für den nächsten Tag. Darüber haben sie dann zwischendurch gesprochen. Wenn sie gebetet haben, tagsüber haben sie gedacht, okay, wie passt die Losung zu dem, wofür wir heute besonders beten wollen? Was sind die Themen, die wir heute besonders bewegen, auch als Gemeinschaft? Dafür muss man schon entschlossen sein, sein Ding zu machen, seinen Weg zu finden, dass man so ein Wort mitnimmt und sagt, davon lassen wir uns leiten, egal was um uns herum passiert. Und nicht zuletzt dieses entschlossene Festhalten, manchmal auch trotzige, ist das, was die Herrnhuter hat überleben lassen in ihrem Glauben, was sie letztlich zu so einer beeindruckenden Gemeinschaft gemacht hat, dass sie immer wieder neu geguckt hat. Wie können wir von Jesus erzählen? Wie können wir miteinander im Glauben unterwegs bleiben? Und wie schaffen wir das, auch wenn die Ströme der Welt um uns herum manchmal in ganz andere Richtungen fließen? Der Herrnhuter Stern ist mir dafür ein wunderbares Symbol. Für die Gemeinschaft, um die es geht, für den Glauben an Jesus, um den es geht, und für den Trotz, den es dazu auch manchmal braucht. Als Abschluss das schönste Zitat, das ich in dieser Adventszeit gelesen habe, von Christoph Markschies, der ist Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der vor einigen Wochen die Bedeutung des Herrnhuter Sterns für die Wochenzeitung Die Zeit so zusammengefasst hat. Was Trost ist, erlebe ich jedes Jahr am Samstagabend, der dem ersten Adventssonntag vorausgeht. Dann hat meine Frau den Herrnhuter Christusstern zusammengebaut, aufgehängt und wenn es dunkel wird, die Birne im Stern angeschaltet. Dann komme ich aus der Akademie nach Hause, sehe schon von draußen im Erker den goldgelben Stern leuchten und dann auch im dunklen Arbeitszimmer, wenn ich in die Wohnung komme. Alle meine Unruhe wird überstrahlt, Dankbarkeit verdeckt alle Sorgen, ich fühle mich tief getröstet. Warum? Weil mir im Stern deutlich wird, dass einer mir Zeit und Stunde setzt. Nicht ich bin der Herr meiner Zeit, auch wenn ich viele Monate im Jahr in diesem Wahn lebe und schier daran verzweifle, sondern ein anderer ist Herr meiner Zeit und meiner Stunde. Der setzt mir am Ende eines jeden Jahres eine gnadenreiche, lichtvolle, freudestrahlende Zeit. Schöner kann man das eigentlich nicht sagen. Ich schon gar nicht. Amen. Ein bisschen gegen das Kirchenjahr, aber voll im Sinne dessen, worum es geht, singen wir miteinander das Lied »Wie schön leuchtet der Morgenstern«. Das ist die Nummer 70 im Gesangbuch. Einige Dinge sind Ihnen bekannt zu geben. Wir weisen hin auf die Gottesdienste in den nächsten Tagen. Am Mittwoch, dem Altjahrsabend, Silvester, ist um 17 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, den Pastorin Lehmann halten wird. Und am kommenden Sonntag um 10 Uhr ist Gottesdienst ebenfalls mit Pastorin Lehmann. Wir danken für die Kollekten und Gaben der Gottesdienste vor den Weihnachtsgottesdiensten. Insgesamt wurden 1.330 Euro für ganz unterschiedliche Zwecke unserer Arbeit gegeben. Gott segne Geber und Gaben auf seine Weise. Die Kollekte heute ist bestimmt für die kirchenmusikalische Arbeit in Peter und Paul. Dahinter steht das Stichwort Orgeljubiläum. Das ist so ein schönes Übergangsding zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Nächstes Jahr wird unsere Orgel 50 Jahre Hiroko. Das feiern wir auf unterschiedliche Weise und es hilft uns auch, wenn wir ein bisschen die finanziellen Mittel dafür haben. Herzlichen Dank für Ihre Kollekte. Die diakonischen Aufgaben in unserer Gemeinde unterstützen Sie mit einer Spende am Ausgang. Und wir haben als Gemeinde Abschied genommen von Erika Rosebrock, Geborene von Elling aus Schülern. Sie ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Und von Joachim Gallmann aus Schneverdingen. Er ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Wir wollen miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir für das Leben von Erika Rosebrock und Joachim Gallmann, die du jetzt zu dir genommen hast, und bitten dich, dass du deinen Weg mit ihnen in deiner Welt auf deine gute Weise vollendest. Wir bitten dich für alle, die um sie trauern. Tröste sie. Lass sie deine Nähe spüren in den Zeiten, in denen sie ihre Lieben vermissen. Uns allen schenke diesen Glauben, diese Hoffnung, dass du unser Leben in der Hand hältst, dass du es zu seinem guten Ziel führst, heute, morgen und alle Tage. Amen. Wir singen miteinander das nächste Lied, das ist die Nummer 56 im Gesangbuch. Wir wollen miteinander Fürbitte halten, das Vaterunser beten, dazu stehen wir auf.
Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Sohn, den du in diese Welt geschickt hast. Wir danken dir für den Stern, der über diesem Stall leuchtet. Wir bitten dich, schenk, dass wir uns immer wieder neu aufmachen, zu dir, in deine Nähe, unter dein Wort uns stellen mögen, die Gemeinschaft derer suchen, die mit dir leben, auf dich vertrauen. Halte du uns bei dir in den Zeiten, in denen wir uns fern fühlen. Stärke uns in Zeiten, in denen wir zweifeln und unsicher sind. Schenke uns Menschen, die uns unterstützen, die für uns beten, die uns an die Hand nehmen, deren Nähe uns stützt und trägt, wenn wir selbst zu schwach sind. Wir bitten dich für unsere Gemeinde. Schenk, dass sie ein Ort ist, an dem Menschen nach dir fragen können, dir begegnen, merken, wie der Glaube an dich, deine Liebe zu dieser Welt, unser ganzes Leben betrifft und berührt. Schenk, dass wir das schaffen, in den Plätzen, an denen wir leben, unsere Gaben einbringen, das so tun, wie du es dir gedacht hast. Schenk uns Fantasie, wie wir unseren Glauben mit anderen teilen können, wie wir Menschen einladen, wie wir offen bleiben für dich und deine Gegenwart unter uns. Und wir bitten dich für die, die schwach sind, die sich zurückgezogen haben aus der Gemeinschaft, dass du sie siehst und sie etwas von deiner Nähe erfahren. Wir bitten dich für die, die einen kranken, einen pflegebedürftigen Menschen begleiten. Gib ihnen dazu das an Kraft, an Liebe, an Geduld, was sie brauchen. Tröste die, die gerade in diesen Tagen des Weihnachtsfestes und des Jahreswechsels einen lieben Menschen vermissen, einen, der verstorben ist, einen, zu dem der Kontakt abgerissen ist. Hilf ihnen, mit der Leere und dem Schmerz gut umzugehen. Lass sie glauben, dass unsere Lieben in deiner Hand gut aufgehoben sind. Und wir bitten dich für die Welt, in der wir leben. Wir bitten dich um Frieden für die Menschen, in deren Heimat Kriege herrschen. Wir denken an die Menschen in Israel und Palästina. Für den Neuaufbau in Syrien bitten wir dich. Wir bitten dich um einen Frieden, einen echten Frieden in Europa, zwischen der Ukraine und Russland. Für die Menschen in Äthiopien bitten wir und im Sudan. Schenk, dass wir sie nicht vergessen, dass wir unsere Verantwortung für Glück und Frieden in dieser Welt, für die Hoffnung unter den Völkern im Kleinen und im Großen, so wahrnehmen, wie du sie uns anvertraut hast. Das viele, das uns persönlich beschäftigt, sagen wir dir mit deinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht hin unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir singen noch miteinander das Lied O du Fröhliche. Das finden Sie unter der Nummer 44 oder auch einfach in Ihrem Gedächtnis.